Also grundsätzlich wichtig, macht etwas mit eurem Geld. Das Allerschlimmste, was ihr tun könnt, ist einfach auf euren Sparbuch versauern lassen und vor euch hinliegen lassen, wenn ihr es nicht irgendwie plant, jetzt in irgendwelche Anschaffungen zu investieren oder wie auch immer. Dann verliert es an Geld aufgrund der Inflation.
Wert, nicht Geld.
An Wert aufgrund der Inflation. Also heißt, 100.000 Euro sind in 10 Jahren nicht mehr 100.000 Euro wert.
Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge auf unserem Podcast Channel Freiheit Leben und auch ganz liebe Grüße an die ganzen Instagram-Zuschauer, die jetzt gerade diese Story sehen und natürlich auch hallo Björn.
Hallo Flo, wie geht's dir?
Gut und dir?
Auch gut. Wir haben heute ein Finanzthema, über das wir sprechen dürfen.
Yes!
Und zwar aktiver Investmentfonds, schlagen die Experten den Markt?
Fragezeichen.
Und dementsprechend eine Let's Cash-Folge.
Und dementsprechend ein Einspieler.
Bevor wir starten, hier nochmal ein wichtiger Hinweis für euch. Dies stellt keine Finanzberatung dar, sondern wir berichten hier aus unseren eigenen Erfahrungen in Bezug auf Geld.
Des Weiteren ist zu beachten, dass Erfolge in der Vergangenheit nicht automatisch auch Erfolge in der Zukunft bedeuten. Wir haben keine Glaskugel und können dementsprechend keine fundierten Aussagen zu Ereignissen und die dementsprechenden Auswirkungen auf den Finanzmarkt in der Zukunft treffen. Und jetzt starten wir.
Um das kurz zu verstehen. Wir haben über das Thema ETFs ja schon gesprochen. Hier reden wir eben über passiv gemanagte Fonds, wenn ihr so möchtet. Bedeutet, ihr bildet letztendlich einen Index ab. Keine Ahnung, wir nehmen jetzt mal den Index in den USA her, den S&P 500. Das sind letztendlich die 500 größten börsennotierten Unternehmen in den USA, die dort drin sind. Und in dem Fall eben, indem wir nur sozusagen den Index abbilden mit dem ETF, versuchen wir sozusagen einfach diesen Markt abzubilden. Und aktiv gemanagte Fonds gehen nun hin, das heißt, da sind aktive Manager, wie der Name dann schon sagt, dort hinter. Und die versuchen eben den jeweiligen Index zu schlagen. Also zum Beispiel den S&P 500 bedeutet, die wollen den Outperformen, also eine bessere Performance erzeugen. So grundsätzlich betrachtet, um das ganze Thema mal zu verstehen. Warum machen wir die Folge? Weil ich eben dann doch mitbekommen habe, dass der ein oder andere in einem aktiv gemanagten Fonds drin ist. Und deswegen ist uns extrem wichtig, vielleicht über das Thema mal ein bisschen mehr aufzuklären, weil hier nämlich unterschiedliche Kosten auch in Verbindung sind. Erstmal geht es ja, wie gesagt, darum, den Markt oder halt in dem Fall den Index zu schlagen. Wie viel Prozent schaffen das überhaupt von diesen aktiven Manager, was sie ja letztendlich auch nach außen geben, was ja ihr Ziel ist? Ich zitiere jetzt aus dem Buch von Tony Robbins, Money, die 7 einfachen Schritte zur finanziellen Freiheit. Zitiere ich euch jetzt immer mal wieder was, um ja das Ganze nachvollziehen zu können. Unglaubliche 96% der aktiv gemanagten Fonds gelingt es nicht, den Markt über einen nennenswerten Zeitraum zu schlagen. Ja, das ist schon mal ein guter Beginn, glaube ich, Flo.
Ja, aber was machen dann diese ganzen Manager?
Ja, gute Frage. Auf jeden Fall sehr confident sein und selbstbewusst auftreten und sagen, dass sie super Performer sind. Ja, wie gesagt, statistisch gesehen, nein, nicht ganz so. Ich würde gleich weiter mit dem nächsten Zitat starten. In den 15 Jahren zwischen 1984 und 1998 gelang es nur 8 von 200 Fondsmanagern, den Vanguard 500 Index zu schlagen. Der Vanguard 500, der von John Bogle gegründet wurde, spiegelt den S&P 500 wieder, dass man das so ein bisschen nachvollziehen kann. Jetzt gehen wir noch ein bisschen mehr auf Zahlen drauf ein. Und zwar, wir betrachten jetzt hier einen Zeitraum von 20 Jahren. Am 31. Dezember 1983 bis zum 31. Dezember 2013 erzielte der S&P 500 eine durchschnittliche Jahresrendite von 9,28%. Der durchschnittliche Anleger in Investmentfonds erzielte laut Delba, einer der führenden Researchfirmen, dagegen gerade einmal 2,54%. Ein Unterschied von fast 80%. Um das vielleicht noch besser nachvollziehen zu können, was das jetzt bedeutet in Zahlen, auch anders ausgedrückt, und ich zitiere wieder, in den S&P 500 wurde letztendlich jetzt eine Summe dann von $10.000 investiert. In dem ersten Fall eben mit diesen 9,28% jährlich wären daraus jetzt $55.916 geworden. Und wenn wir jetzt das ganze Geld eben in den Investmentfonds gesteckt haben, eben lediglich mit den 2,54%, wären wir nur bei 16.000 386 Dollar. Ja, das ist ein kleiner Unterschied, oder Flo?
Aber nur minimal.
nur minimal. Ja, wie gesagt, deutlich geringere Rendite, die jetzt hier erzielt wurde. Schon spannende Zahlen, die wir jetzt in dieser Betrachtung haben. Ja, jetzt geht es erstmal darum, wie funktioniert überhaupt das Auflegen auch von Investmentfonds, dass man vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen kann. Investmentgesellschaften legen üblicherweise eine Vielzahl von neuen Fonds auf und beachten dann, welche Fonds durchstarten. Und dann habe ich hier mal wieder ein Zitat von John Bogles. Ich hoffe, ich spreche ihn jetzt richtig aus, ein bisschen diskutiert. Sonst tut es mir leid.
Fake it till you make it.
Eine Investmentgesellschaft legt 5 neue Fonds auf und versucht, alle 5 zu einem Erfolg zu machen. Natürlich klappt das in 4 Fällen nicht, aber einer entwickelt sich zum Shootingstar. Also lassen sie die 4 Rohrkrepierer fallen, gehen mit dem einen erfolgreichen Fonds an die Börse und vermarkten seine bisherige Erfolgsbilanz. Und das beschreibt es eigentlich relativ gut, dass eben ja so ein bisschen die Tatsachen dann auch verzerrt werden. Ja, ich find's spannend. So, weiter geht's. Eine Studie von 1999. Und zwar hier geht sozusagen um die Performance von 5-Sterne-Fonds. Also ihr dürft euch vorstellen, dass es hier unterschiedliche Ratings auch gibt. Und das sind die Morningstars-Rating. Das seht ihr, wenn ihr könnt da gerne mal auf OnVista gehen. Das ist eine Website, wo ihr sozusagen unterschiedliche ETFs oder auch Aktien anzeigen lassen könnt. Dann geht ihr darauf, dann drückt ihr zum Beispiel MSCI World, geht darauf und dann seht ihr sozusagen Morningstar-Rating. Und das sind diese 5 Sterne, auf die ich jetzt mich beziehe. Also nochmal, die Studie von 1999, Performance von 5-Sterne-Fonds, 10 Jahre nach Erwerb untersucht. Und zwar von den 248 Investmentfonds, die zu Beginn des Untersuchungszeitraums über eine 5-Sterne-Bewertung verfügten, konnten lediglich 4 nach 10 Jahren diese Bewertung halten. Und das ist schon eine sehr, sehr deutliche Ansage und zeigt auch, dass es eben langfristig eben nicht gelingt, eben den Markt oder den Index dann eben zu schlagen. Jetzt gehen wir doch mal noch ein paar Zahlen, um einfach nochmal klar zu machen, wie viel wir auch hier verlieren an Geld. Und deswegen ist es unfassbar wichtig, sich natürlich auch mit Gebühren zu beschäftigen und natürlich auch mit der Rendite, weil es einfach ein sehr großer Unterschied ist. Die durchschnittlichen Kosten von Investmentfondspapieren betragen 3,17% jährlich. Jetzt denkt man, naja, ist ja eigentlich mal gar nicht so viel. Naja, dann gehen wir doch mal ein bisschen drauf ein. Und zwar, wir haben jetzt hier 3 Freunde aus Kindheitstagen, den Taylor, den Matthew und den Jason, alle 35 Jahre alt. Und diese verfügen jeweils über 100.000 Dollar für eine Investition. Wie gesagt, das Buch ist ursprünglich auf Englisch, deswegen reden wir über Dollar. Das könnt ihr natürlich auch gut mit Euro machen. Es wird davon ausgegangen, dass der jeweilige Fonds 7% Jahresrendite erzielt. Das wäre zum Beispiel jetzt ein durchschnittliches Investment in ein MSCI World. Und die treffen sich nun im Alter dann von 85 Jahren wieder und vergleichen ihre Kontostände. Es wurden aber jetzt unterschiedlich Gebühren gezahlt. Also wir haben jetzt ja einmal da als Beispiel hier im 1%, 2% und dann diese 3%. Nochmal als Hinweis, der Durchschnitt hatten wir ja bei diesen aktiv gemanagten Investmentfonds war ja bei 3,17%, also sogar noch drüber. Aber egal, jetzt machen wir es nur auf 3% runter. Also der Jason, der nämlich genau diese 100.000 Dollar investiert hat, 7% Jahresrendite abzüglich der 3% Jahresgebühren, kommt am Ende auf einen Betrag von 324 Dollar. So, jetzt haben wir den Matthew. Da werden aber jetzt nur 2% Jahresgebühren berechnet. Der kommt auf einen Betrag von 432.194 Dollar. Und dann haben wir den Taylor, wo letztendlich nur 1% Jahresgebühren anfallen. Und der landet letztendlich dann bei 574.349 Dollar.
Ja, das ist crazy.
Schon, oder?
Das ist crazy, schon
spannend. Ja. Das sind hier gute 250.000 Euro, die mal eben über 30 Jahre dann verloren gehen.
Ja, aber weißt du warum?
Spannend, ja.
Weißt du warum? Das deckt sich ja auch, oder? Also, oder denke ich jetzt gerade falsch?
Nee, erzähl deine Gedanken.
Meine Gedanken sind, du hast ja Gebühren, die anfallen auf den Betrag, den du rein investierst. Das heißt, es sind dann, es wird am Anfang nur abgezogen davon, von den 100.000 Euro, die 3, 2 und 1%?
Nee, das sind Jahresgebühren. Also
das heißt, pro Jahr hast du auf dein, ja. Das heißt, du hast pro Jahr 3% Verlust,
in Anführungszeichen. Exakt. Du kriegst ja, okay, sozusagen, ja, dann ist ja nur, genau, also ja, du kriegst sozusagen 7% eigentlich durchschnittlich dazu, aber aufgrund dieser hohen Gebühren machst du sozusagen minus 3%.
Ja, das ist okay.
Ja. Abzocke. Und ja, wie gesagt, wenn man sich's bewusst macht, also das ist ganz wichtig. Deswegen möchte ich euch da so ein bisschen mitnehmen und euch das klar machen, was das bedeutet, weil vielleicht der ein oder andere eben dann doch denkt, ja, naja, Fondsmanager machen es ja besser, weil das sind hier die Experten und deswegen gebe ich lieber denen das Geld und vertraue nicht auf mich letztendlich oder auf den Markt, sondern das dürfen lieber ja, Experten, wirklich Experten in Anführungszeichen machen, die ihm damit dann auch Gewinne erzielen. Auf der anderen Seite übrigens bedeutet nicht, klar, ich habe euch die Zahlen gesagt, es kann natürlich sein, dass ihr genau so einen Fonds erwischt, der eben outperformt. Statistisch gesehen unwahrscheinlich, aber natürlich kann es sein. Also das gehört natürlich auch noch dagegen in dieser ganzen Thematik. Euch darf halt bewusst sein, umso länger natürlich auch der Zeitraum ist, umso höher sind auch irgendwo die Kosten logischerweise. Bedeutet, ihr verzichtet teilweise dann auch 50-70% eures künftigen Vermögens durch eben diese Gebühren. Das darf euch bewusst sein, weil wir haben natürlich das Thema des Zinseszinseffekts und das hat enorme Auswirkungen auf das Ganze.
Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Ich möchte dich auch von der Folge gar nicht so lange abhalten, aber...
Ja, halt, stopp, ich möchte dich aber davon abhalten. Hä? Sorry, Flo. Sorry, kleine Unterbrechung. Abgesehen davon, das ist keine Werbeunterbrechung, wenn du Gutes bzw. Gesundes verkaufst. Falls ihr mich bzw. meine Folge noch nicht gehört habt, hi, ich bin Bella von Balanced Body by Bella. Check das Ganze doch einfach mal auf Instagram aus und somit kannst du die Folge direkt weiterhören.
Noch nicht ganz, liebe Bella. Und zwar möchten Björn und ich als Team Podcast Freiheit Leben auch die Möglichkeit kurz ergreifen, um Danke zu sagen. Danke für mittlerweile 9.800 Hörerinnen und Hörer und danke an dich da draußen, dass du Teil dieser wundervollen Community bist und den Podcast zu dem machst, was er ist. Schön, dass du dich weiterentwickeln möchtest und den Podcast als Antrieb dafür nimmst. Deswegen jetzt halt viel Spaß mit der weiteren Folge.
Ja, grundsätzlich, was gerne auch gemacht wird, auch in der Finanzbranche, es wird gerne auch, ich sag mal, irgendwo dargestellt, dass das Thema Finanzen extrem komplex ist, es extrem schwierig ist zu verstehen. Klar, weil wenn etwas super schwierig zu verstehen ist, wen braucht man dann, Flo?
Experten und Leute, die einem weiterhelfen.
Genau, so. Und das ist ja auch das Thema, keine Ahnung, in Deutschland sind wir so sehr, sehr stark auch im Thema irgendwelche Rentenversicherungen abzuschließen und was weiß ich von Gedöns. Ja, da sind wir auch so in diesem Thema drin und dazu passt folgendes Zitat eigentlich auch ganz gut. Ich habe einfach nicht die Zeit, mich hinzusetzen und 50 Seiten Offenlegung durchzulesen. Die ganze Liste an Gebühren quillt von kleingedruckt nur so über. Man braucht einen Doktortitel in Wirtschaftswissenschaften, um daraus schlau zu werden. Und ja, deswegen wirklich vorsichtig, Finanzen brauchen grundsätzlich nicht schwierig sein und es sind einfach sehr viel versteckte Gebühren in dieser ganzen Thematik auch drin. Und hier habe ich euch mal aus so ein paar Gebühren auch mitgegeben, dass ihr das nachvollziehen könnt. Und zwar, das sind erfolgsabhängige Vorgebühren, die auf euch zukommen können. Und zwar einmal bei Überschreitung der Benchmark. Also bedeutet, es geht darum, eben diesen Index letztendlich zu übertreffen. Keine Ahnung, den DAX, den Eurostoxx, ich habe jetzt den S&P 500 hergenommen. Und sobald sozusagen dieser, der DAX, der Eurostoxx, also der Index geschlagen wird, fallen Gebühren an. Und das kann mal bedeuten, dass eben 10% oder 20% des Mehrertrags als Gebühr einbehalten werden. Das heißt, das große Ziel von diesen aktiven Fondsmanager ist, den Index zu schlagen und sobald ihr den schlagen, fallen Gebühren an. Und damit seid ihr wieder drunter. Ja, das ist natürlich sehr spannende Kombi. Weiter geht's. Bei Überschreitung einer prognostizierten Rendite. Jetzt haben wir ja vorhin das 7% Beispiel gehabt. Also, einige Fonds legen eben dann eine angestrebte Jahresrendite fest. Beispiel eben 5, 7 oder auch 9% fest. Und ja, sobald dann eben diese Fonds-Performance letztendlich darüber liegt, also 10, 15%, naja, dann fallen wieder Gebühren an und ihr kriegt das wieder abgezogen. Und ja, das zeigt euch mal, ist gar nicht so einfach, dann das Ganze zu schlagen, wenn wir überall versteckte Gebühren haben. Oder bei Überschreitung alter Höchststände, auch super spannend. Also bedeutet, wenn ein Fonds einen alten Höchststand überschreitet, unabhängig davon, wie sich der Fonds ansonsten in der Vergangenheit entwickelt hat, naja, dann fällt halt eine weitere Gebühr an. Ist auch super spannend, Flo, wenn wir jetzt ja betrachten, dass auch Märkte ja unterschiedlich schwanken. Und klar, wirst du dann immer mal wieder diese Höchststände auch überschreiten und hast halt immer mal wieder neue Gebühren. Also sehr, sehr, sehr spaßig das Ganze.
Naja, es heißt ja im Endeffekt, dass diese Manager und diese Fondsmanager vor allem nicht darauf aus sind, dich reich zu machen, sondern eigentlich nur irgendwann dann an den Punkt zu kommen, wo sie sagen, okay, sie haben jetzt das erreicht, was sie dir versprochen haben. Und wenn sie drüber hinausgehen, was ja im Endeffekt gut für dich wäre, kassieren sie das dann ein mit gewissen Gebühren, weil man hat dir ja nur das zu zahlen, was man dir versprochen hat.
Ja, also das trifft jetzt sehr gut auf den Punkt. Ja, deswegen bitte unbedingt natürlich eure Investmentstrategie, darüber haben wir auch schon gesprochen, reflektieren, wenn ihr jetzt selbst in solche aktive Fonds auch investiert. Kurz noch ein paar Gedanken noch dazu. Also grundsätzlich wichtig, macht etwas mit eurem Geld. Das Allerschlimmste, was ihr tun könnt, ist einfach auf euren Sparbuch versauern lassen und vor euch hinliegen lassen, wenn ihr es nicht irgendwie plant, jetzt in irgendwelche Anschaffungen zu investieren oder wie auch immer. Dann verliert es an Geld aufgrund der Inflation.
Wert, nicht Geld.
An Wert aufgrund der Inflation. Also heißt, 100.000 Euro sind in 10 Jahren nicht mehr 100.000 Euro wert. Natürlich ist dann wiederum besser, in vielleicht einen aktiven Fonds reinzugehen, der gewisse Rendite erzielt. Aber die entscheidende Frage ist doch, was wäre wirklich möglich gewesen? Und wir haben einfach enorme Gebühren. Das heißt, die Fondsmanager, die dürfen einmal den Index schlagen plus noch darüber hinaus performen, weil ja so viele Gebühren anfallen. Das dürft ihr nicht vergessen. Das ist extrem entscheidend, auch in dieser ganzen Thematik. Und natürlich gibt es auch Fondsmanager draußen, die das geschafft haben. Ja, das ist korrekt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ihr gerade in so einen Fonds langfristig investiert, ist einfach sehr gering. Das darf euch bewusst sein. Euer eigenes Risiko, wie ihr da eingeht. Und ja, ich hoffe jetzt einfach, wir konnten über das Thema gut aufklären, euch so ein bisschen noch mitnehmen auf diese Reise, euch nicht zu sehr abschrecken. Aber nochmal, es geht darum, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und hast du noch was?
Nein, es ist an sich gar nicht so schwer. Und ich glaube, und das bin ich auch sehr froh, dass ich den Weg gewählt habe, dass es auch wirklich kein Hexenwerk ist, sich selber mit seinen Finanzen auseinanderzusetzen. Und es gibt mittlerweile so schöne Tools und so schöne Videos, Podcasts auch auf YouTube und Spotify, auf jeder Plattform eigentlich, wo man sich selber auch so informieren kann, dass man selber gar nicht so dieses Big Brain Wissen haben muss, sondern einfach dann weiß, okay, das mache ich, und dann einfach auch sehr viel in der eigenen Hand hat. Und genau, darum geht es am Ende, genau, dass du auch diese künstliche Grenze in deinen Aktienfonds nicht hast, sondern wenn du halt mehr rausbekommst, weil du Glück hast mit den ETFs, dann kriegst du halt mehr raus. So. Aber lass es doch nicht bitte künstlich von irgendwem steuern und dir eine Grenze setzen. So.
Deswegen, ja, total.
Selber in die Hand nehmen. Podcast-Freiheit.
Also Kosten ETFs übrigens sind super gering, also von teilweise 0,05% bis 0,25%. Also ich glaube, den höchsten, den ich habe, ist bei 0,3, wenn mich nicht alles täuscht, an Gebühren jährlich. Also da reden wir mal schon nochmal überdeutlich, wenn wir jetzt haben 3% und 0,3. Also ist ein kleiner Unterschied übers Jahr
gesehen. Minimal aber nur. Also Podcast Finanzfluss hören, Podcast Freiheit Leben hören, auf YouTube vorbeischauen, auf Instagram vorbeischauen. Und dann wünsche ich euch oder dir bis zur nächsten Folge eine ganz, ganz wundervolle Zeit. Sei ganz, ganz lieb zu allen anderen. Danke dir, Björn, für diese tolle Folge Let's Cash. Und mach's gut. Schau in den Sternenhimmel und ciao.
Macht's gut. Ciao.